Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Ulrike Timm. Guten Morgen. Gleich sind wir im Gespräch mit dem Abenteurer, dem Überlebenskünstler und dem Menschenrechtler Rüdiger Nehberg. Bekannt wurde er als jemand, der zur Not auch Würmer isst und eine Giftschlange im Suppentopf versenkt. Aber man täte ihm einfach sehr unrecht, wenn man ihn immer noch auf den reinen Abenteurer reduzieren würde. Heute interessieren Rüdiger Nehberg vor allem Menschenrechtsfragen. Ein brasilianischer Indianerstamm kann aufgrund seiner Initiative endlich wieder halbwegs ungestört leben. Und seit vielen Jahren engagiert sich Nehberg gegen das lebenszerstörende Ritual der Genitalverstümmelung beim Mädchen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Abenteuer mit Sinn. Was hat der Mann nicht alles gemacht? Mehrfach den Ozean überwunden, aber im Tretboot oder im wackeligen Einbaum. Er hat sich im Urwald aussetzen lassen mit wenig mehr als einem Messer und es war alles andere als klar, dass er da heil wieder rauskommt. Aber lange schon sorgt sich Rüdiger Nehberg nicht bloß ums eigene Überleben, sondern hat das Überleben anderer zu seiner Sache gemacht. Abenteuer mit Sinn. Darum geht es ihm heute. Vorgestern wurde er 80 Jahre alt. Jetzt ist uns Rüdiger Nehberg aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen und Glückwunsch nachträglich.
Ja, danke schön. Guten Morgen.
Herr Nehberg, beim Blick aufs bisherige Leben sind Sie eigentlich über sich selbst einigermaßen erstaunt. Ups, 80 habe ich tatsächlich geschafft.
Ja, ich habe eine Wette verloren. Als ich morgens wach wurde und immer noch lebte, dachte ich, verdammt, jetzt habe ich die eigene Wette gegen mich selbst verloren. Denn ich habe nie gedacht, dass ich 80 werde. Dann habe ich vor lauter Euphorie gleich eine neue Wette bin ich eingegangen und habe gewettet, dass ich keine 90 werde.
Wir werden sehen, ob Sie nicht das auch noch verlieren. Sie haben so oft bewiesen, Herr Nehberg, dass Sie fast nichts brauchen, um zu leben und um zu überleben. Mit welchem Geschenk erfreut man einen Menschen, der mit nicht viel mehr als einem Messer durch den Dschungel latscht?
Ach, da gibt es viele. Ich habe ja noch sehr hohe Ziele, gerade in Sachen Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung. Da ist mir wichtig, die Schlüsselrolle von Saudi-Arabien zu nutzen, den Brauch wirklich zur Sünde zu erklären und nicht Rücksicht zu nehmen auf irgendwelche großen islamisch geprägten Länder wie Indonesien, sondern klipp und klar deutlich zu machen, wer Frauen verstümmelt, begeht eine Sünde gegen den Schöpfer, gegen die Frau, gegen die Religion.
Lassen Sie mich diese Kurve noch mal kurz zurückspulen. Seit vielen Jahren verfolgen Sie mit großem Engagement in der Organisation Target das Ziel, die Genitalverstümmelung bei jungen Frauen, auch was bei Mädchen, zu ächten. Die ist in vielen Gegenden Afrikas und Asiens immer noch ein furchtbarer ritueller Brauch. Wie kam dieses inzwischen Lebensthema, wie kam das eigentlich zu Ihnen?
Ich habe es kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Vor 40 Jahren bin ich mit eigenen Kamelen durch die Danakil-Wüste in Äthiopien gezogen und traf dort eine Frau, die man pharaonisch verstümmelt hatte. Das ist die übelste Form der Verstümmelung. Und sie erzählte mir von diesem Drama. Es wurde aber nur ein Kapitel in meinem Buch. Ich war damals zu jung, um mir vorstellen zu können, dass man dagegen etwas ausrichten kann.
Ich darf es mal kurz sagen. Da werden sämtliche Schamlippen, die inneren und die äußeren, weggeschnitten mit Rasierklingen. Die Wunde wird getackert. Ja. Aufs Klo gehen dauert eine halbe Stunde, die Periode 2,5 Wochen. Und diese Frauen sind nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele zerstört.
Ja, man raubt ihnen die Würde, man entmenscht sie eigentlich. Mhm. Man macht sie zu Gebrauchsgegenständen. Und das im Namen der Religion, denn es wird falsch mit dem Koran gerechtfertigt. Christen, die es auch tun, begründen es falsch mit der Bibel. Aber da wir über den Islam 80% der täglich 6.000 Opfer erreichen, habe ich mich entschlossen, zusammen mit meiner Frau den Weg über den Islam zu versuchen, denn dessen Ethik verbietet so etwas strikt.
Mhm. Sie haben ja auch etwas erreicht. 2006 haben Sie es geschafft, dass wichtige islamische Geistliche an einem Tisch zusammengekommen sind und auch eine Fatwa ausgesprochen haben, also den religiösen Befehl, diese brutale Methode zu ächten. Eine Fatwa ist ein ziemlich starker Bann. Über den Schriftsteller Salman Rushdie wurde mal eine verhängt, der lebt bis heute noch mit Personenschutz. Aber warum hat so ein starkes Zeichen letztlich doch wenig verändern können bisher?
Ja, das Schlimme ist, dass dieser Brauch unter einem strengen Tabu steht. Ich habe gestern einen hohen Gelehrten aus der ASA getroffen, der zu meinem Geburtstag gekommen war. Und der weiß nicht mal, ob seine Schwester verstümmelt ist. In Ägypten sind fast alle Frauen davon betroffen. Aber man meidet das Thema. Man wird sogar ausgestoßen aus der Familie, wenn man es wagt, darüber zu sprechen. Und das ist unser großes Problem. Und diese Konferenz damals 2006 in der Azhar-Universität war bisher mein Lebenshöhepunkt. Und wir dachten wirklich, jetzt ist der Brauch beendet. Aber dann kam die Scham hinzu, dass man eben über den Unterleib der Frau nicht spricht. Und daraufhin haben wir diese Konferenz dokumentiert in einem sogenannten goldenen Buch als Predigtvorlage für die Imame dieser Welt. Und der Großmufti von Ägypten, es ist der höchste Verantwortliche für islamische Theologie, hat das Buch so gut gefunden, dass er es mit einem Vorwort gesegnet hat.
Da haben Sie was geschafft, großen Respekt. Trotzdem ist es ja ein bisschen verwunderlich. Zwei Europäer, Sie und Ihre Frau, machen sich das zu eigen. Wahrscheinlich hat es Ihnen oft entgegengeschallt, so oder so ähnlich, das ist aber unsere Kultur. Warum fühlen Sie sich berufen, hier alte Rituale zu verändern? Und mit welchen Chancen stehen Sie da als Ungläubige wirklich da?
Das haben wir nie erlebt, weil wir als Beduine zu Beduinen kommen, auf Augenhöhe, mit Respekt, mit der großen Bitte, dass sie Kraft ihrer Ethik und Religion etwas verändern, das gegen alle Menschenrechtsgrundgesetze verstößt. Und hinzu kommt noch, dass ich Ihnen erzählen kann, dass ich gar nicht mehr am Leben wäre, wenn es nicht diese hohe, heilige Gastfreundschaft gäbe. Bei Überfällen früher in der Danaki-Wüste sollte ich zweimal erschossen werden und meine Begleiter haben sich mit ihren Körpern als lebende Schilde vor uns gepresst und den Angreifern gesagt, das sind meine Gäste. Wenn ihr die töten wollt, dann müsst ihr durch uns hindurchschießen. Ich habe Vergleichbares in keiner anderen Kultur gefunden. Und wenn man mit diesen Argumenten und mit diesen alten Geschichten kommt, dann öffnen sich die Augen und die Ohren der Gesprächsteilnehmer. Wir haben in den ganzen 15 Jahren, in denen meine Organisation existiert, noch keinen ernstzunehmenden Gegner getroffen.
Das ist schön für Sie, aber dann wundert es mich noch mehr, dass halt doch in der Fläche so wenig bislang wirklich geschehen ist. Bei allem Respekt, den ich vor diesem Engagement habe.
Ja, und
ist das Mangel an Bildung? Ich meine, ein Geistlicher stößt eine Fatwa aus, aber niemand benutzt sie. Also das ist ja seltsam.
Ja, und das Schlimme ist, ob jemand gebildet ist oder ungebildet, reich oder arm, alle praktizieren es. Ohne Ausnahme. Es gibt Länder wie Ägypten, da sind alle verstümmelt, kann man sagen. Vielleicht 95%. Und darum ist mein weiteres Ziel, auch den König von Saudi-Arabien mit Mekka dazu zu bewegen, dass er sich dieser Fatwa anschließt oder eine eigene klipp und klare ausstellt. Denn die Muftis von Mekka, das sind so die höchsten Geistlichen dort, die sagen immer noch, ja, das stimmt, man muss nicht verstümmeln, aber man darf. Und wenn man dieses Schlupfloch offen lässt, dann wird es weiter praktiziert. Und ich finde, eine Religion muss sich schämen, wenn sie sich so etwas in die Schuhe schieben lässt und da Rücksichten nimmt auf irgendwelche großmuslimischen Länder à la Indonesien, Malaysia und dann eben die ganzen afrikanischen Staaten in der Sahara. Da muss ein klares Wort her.
Bevor dieses klare Wort gesprochen wird, haben Sie noch ein näherliegendes Ziel, Sie eröffnen oder mit Ihrer Organisation gemeinsam eine Geburtsklinik, eine Frauenklinik mitten in der Wüste, die sich wohl vor allem um diese Frauen kümmert in ihrem weiteren Leben.
Ja, da kann man richtig operieren, da kann man Kaiserschnitte machen. Wir hatten bisher schon seit 12 Jahren eine fahrende Station in dieser Wüste unterhalten und dabei festgestellt, wie dieses Drama der Verstümmelung die Frauen ein Leben lang belastet. Schwerste Wucherung, ständige Infektionen. Es ist einfach unbeschreiblich. Denn bei der pharaonischen Verstümmelung, die dort praktiziert wurde, bleibt den Mädchen eine Öffnung von der Größe eines Reiskornes. In der Hochzeitsnacht muss der Ehemann das wieder öffnen. Der hat noch nie eine unbekleidete Frau gesehen. Dann haben ihm die Onkel schlaue Ratschläge gegeben. Ja, reib deinen Penis mit Vaseline ein und stoß hart zu. Und wenn das immer noch nicht sich öffnet, darfst du deinen Dolch nehmen. Und dieses Volk, bei dem wir arbeiten, das sind die Afar-Nomaden, war das erste Volk, das den Brauch per Stammeskonferenz dann verboten hat, auf unsere Initiative. Und durch unsere fahrende Station haben wir gesehen, es ist stark rückläufig. Es ist noch nicht vorbei, aber stark rückläufig. Und dann haben wir, weil mein Verein inzwischen größer geworden ist, uns entschieden, diese Geburtshilfeklinik zu bauen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auf diesem weiten Weg noch ein paar entscheidende Schritte vorankommen.
Danke.
Survival, so wird Rüdiger Neberg gerne genannt, ein Wortspiel auf Survival, also Überleben. Und bei ihm zu Hause hängt eine Postkarte, darauf steht: Und dann ging ich zu weit, denn wo hätte ich sonst hingehen sollen? Herr Neberg, kann man das für Ihr Lebensmotto nehmen?
Ja, das kann man für mein Lebensmotto nehmen. Da hängen noch andere Karten, eine Schafherde von hinten. Wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen.
Die andere finde ich noch schöner. Und dann ging ich zu weit, denn wo hätte ich sonst hingehen sollen? Aber wenn man sich das mal vor Augen führt und es nicht nur vom Frühstückstisch aus an der Wand betrachtet, wo die Karte hängt, was hat Sie wirklich dazu gebracht, ein Tretboot zu besteigen und damit bis nach Brasilien zu strampeln?
Naja, ich habe immer gerne abenteuerlich gelebt und hier konnte ich meine Freude am Abenteuer kombinieren mit etwas Sinnvollem. Es ging um die Vernichtung der brasilianischen Yanomami-Indianer, das letzte noch lebende Urvolk des Kontinents. Und das wurde damals bedroht von 65.000 bewaffneten Goldsuchern. Und das war abgedeckelt vom Gouverneur und vom Staatspräsidenten. Und um dieses Drama ins Gespräch zu bringen, hatte ich einen Appell, einen Brief von Amnesty International für den Staatspräsidenten Brasiliens. Darin wurde er aufgefordert, den Indianern zu ihrem grundgesetzlich verankerten Recht zu verhelfen. Und hätte ich das per Post geschickt, E-Mail gab es damals noch nicht, hätte er das niemals zur Kenntnis genommen. Aber so musste er es zur Kenntnis nehmen, denn das habe ich bei jeder Gelegenheit vorgelesen. Aber mein Problem vor der Reise war, ich hatte Angst vor Wasser. Ich bin immer seekrank. Und dann kommt diese tolle Planung hinzu. Das ist wie Abenteuerschach. Man überlegt, was kann mir alles passieren? Piraten, Kollisionen, ja, und dann eben meine Angst. Und dann bereitet man sich mit Kursen drauf vor. Die Angst vorm Wasser zum Beispiel haben die Kampfschwimmer in Eckernförde mir abtrainiert. Navigation gelernt habe ich bei einem alten Kapitän. Und dann habe ich mir so ein kleines Modell gebaut. Ich bin ja kein Konstrukteur. Und habe das bei mir auf dem Bach getestet. Und als es sich bewährte, habe ich es vergrößert. Und später war es dann mal ein massiver Baumstamm, ein anderes Mal ein Bambusfloß. Da hatte ich dann aber Segel und die Botschaften an Brasilien standen auf dem Segel.
Ein bisschen steht mir jetzt der Mund offen, aber ich musste auch ein bisschen lächeln, Herr
Neberg. Das ist aber schlecht für eine Moderatorin.
Nix gegen den Nebergschen Hausbach, auf dem man Tretbootfahren auf dem Atlantik simulieren kann. Aber so eine richtig große Ozeanwoge, mit Verlaub, die kann man im Hausbach nicht testen. Also wie fühlt sich das an? Wie macht man das?
Ich habe einen Hausbach, da kann ich das regulieren durch ein Wehr, was oberhalb sich befindet.
Na gut, aber wenn es irgendwie schief geht, fischt sie einer wieder raus. Das ist im Atlantik nicht zu erhoffen.
Ja, das stimmt. Und darum war das Boot unsinkbar, fast unzerstörbar. Und ich habe gewusst, in welcher Jahreszeit man darüber fährt, um Orkane zu vermeiden. Das sind unsere Wintermonate. Und dann stellte ich natürlich fest, als auf einmal heftige Winde kamen, Windstärke 7 ist da schon recht viel, da kamen große Wellen und beim ersten Mal habe ich mich gefürchtet, aber dann kommen die auf einmal, schieben sich unter dem Boot durch und heben einen wie einen Korken hoch. Und nachher machte das richtig Spaß, wie eine Achterbahn, rauf, runter, rauf, runter. Und diese Brecher, die gefährlichen, überstürzenden Wasser, die gab es erst, als ich landete und die Strömung, die gegen Brasilien auflief, sich einfach dort überschlug. Mhm. Da musste ich parallel am Ufer entlangfahren, bis ich eine Stelle zwischen Inseln fand, wo ich durchschlüpfen konnte.
Aber wenn man da wirklich auf hoher See so schippert, also Sie beschreiben das wie eine etwas abenteuerlichere Form von Riesenradfahren. Also ist ein Abenteurer ein vorsichtiger Mensch?
Ja, denn Angst oder auch Ekel, das sind wichtige Alarmsignale. Nun gibt es einen begründeten Ekel, eine begründete Angst und die muss man auch respektieren. Das sind Alarmsignale des Körpers. Aber es gibt eine unnötige Angst, wie meine Angst vorm Wasser oder Angst vor Piraten oder Trinkwasserarmut oder Kollisionen. Und gegen all das hatte ich mich dann auch vorbereitet.
Gegen all das hatte ich mich vorbereitet. Ich habe es trainiert, ich habe es simuliert. Ist das diese Selbstbeherrschung, die Überwindung von Angst und Ekel auch als ein Lebensziel bei Ihnen, als Selbstbestätigung oder bloß, in ganz großen Anführungszeichen, bloß die Voraussetzung, um heil wieder nach Hause zu kommen?
Naja, ich habe gelernt, mich unabhängig zu machen vom Luxus der Zivilisation, klarzukommen ohne Ausrüstung, ohne Nahrung, wie jedes freilebende Tier. Ich habe gelernt, wie man unbekannte Pflanzen auf Genießbarkeit testet. Ich habe erfahren, dass ein Wurm nicht schlechter oder besser schmeckt als eine rohe Muschel. Wenn man beides kocht und würzt, dann wird es zur Delikatesse. Und lange war ich ja verschrien als der Würmerfresser der Nation. Und vor einem Jahr, Frau Timm, da hat die UNO mich rehabilitiert. Sie hat 2000 Insekten zur empfehlenswerten, gesunden Nahrung erklärt.
Okay, in China gibt es ganze Feinkostabteilungen mit Insekten, aber trotzdem ist das nicht so die normale Nahrung eines Mitteleuropäers. Und ich glaube, bei Ihnen waren die Würmer auch eher aus Not als aus Genuss und Experimentiervergnügen, oder?
Ja, genau. Ich wollte einfach wissen, wie schmeckt das in der Not? Und dann war ich manchmal in solchen Situationen, wo ich eben nicht mehr genug zu essen hatte. Und dann wusste ich, da liegt das Protein auf der Straße.
Sie haben sich aber auch, um noch ein anderes extremes Beispiel zu nennen, mit fast 70 mitten im Urwald vom Hubschrauber aussetzen lassen. Mhm. Woher wussten Sie denn überhaupt, wie Sie da wieder rauskommen? Denn ein Kompass hilft doch eigentlich nur, wenn man wirklich ein Ziel hat. Und mitten im Dschungel ist dieses Wohin doch schwer zu finden.
Ich hatte ja auch keinen Kompass. Und das Messer, das meine Frau, gar nicht. Ich hatte nur eine Badehose und Sandalen und ein Fotoapparat. Mhm. Kein Feuerzeug, nichts. Und das Messer, das mir der Pilot dann am Seil runterließ, segelte weg. Das habe ich nie wiedergefunden, denn ich bin gelandet in einem 5 Meter dicken Dornengestrüpp. Ich hatte ja nackte Beine. Ich blutete wie ein Schwein, denn als ich am Seil hing und pendelte, hat mir das Gedörn, diese Dornen haben mir die ganzen Beine aufgekratzt. Mm. Und prompt kamen die Insekten, legten ihre Eier. Das konnte ich aber alles wegstreicheln. Nur einige Dasselfliegen, denen ist es doch gelungen, Eier zu legen. Und dann hatte ich in den nächsten Tagen schwere Geschwüre und es bildeten sich so Larven innen.
Herr Neberg,
hören wir auf, gut.
Herr Neberg, ich bewundere Sie, aber ich bewundere vor allem Frau Neberg. Die muss ungewöhnlich stark sein. Also wenn es heißt, Liebling, ich gehe die nächsten Wochen in den brasilianischen Urwald, ein Messer habe ich vielleicht dabei. Es ist ja auch ein Zeichen von Liebe, sich umeinander Sorgen zu machen. Wie hält Ihre Frau solche Touren aus,
ja,
bei
sie vertraut,
der sie bei aller Vorbereitung nicht weiß, ob sie wieder nach Hause kommen?
Ja, dieses Restrisiko bleibt immer. Das macht auch aus einer touristischen Reise erst ein Abenteuer. Aber sie kennt mich, sie gönnt mir das, sie ist selbst sehr wagemutig, sie liebt den Urwald, sie hat keine Angst vor Spinnen oder Schlangen.
Aber sie hat Angst um Sie.
Vielleicht. Ja, ich bin ja nicht mehr als eine Schlange, ich bin ja auch nur ein Mosaik in dem großen Weltgefüge, aber sie kennt meine Vorbereitung und sie weiß, ich habe bestmöglich all das getan, um wieder gesund rauszukommen. Mhm. Und das war ein schon Jahre gehegter Traum, wie ein Indianer, wie ein Wildschwein im Urwald, ohne alles wieder rauszukommen. Und die Hauptregel, nach Hause zu finden, war, Flüssen zu folgen. Man findet ja einen Bach, denn auf Wasser ist man angewiesen. Und der wird immer größer, immer größer, immer größer. Und irgendwann mündet er nach ein paar tausend Kilometern im Amazonas. Und dann hat man weit vorher schon Zivilisation, ein Dorf erwischt.
Das scheint die Balance zu sein, das Abenteuergehen und eine sehr sachliche, sehr tiefgehende und sehr langwierige Vorbereitung jedes Mal. Aber das Abenteuergehen, Herr Neberg, das haben Sie wohl von klein auf an. Also das erste Ausbüchsen, ja, heißt es, mit 3 oder 4, um im Wald zu übernachten, und zwar alleine. Ist das Legende oder stimmt das?
Ja, also meine Mutter hat mir das ein Leben lang vorgehalten, dass ich ihr mit 3 oder 4 Jahren das erste Mal davongelaufen wäre. Ich wollte meine Großmutter in Bielefeld besuchen, am anderen Ende der Stadt. Die hatte immer so tolle Trockenäpfel. Und die habe ich nicht gefunden.
Das war in der Nachkriegszeit, da waren Trockenäpfel eine Köstlichkeit.
Ja, das war vor Krieg oder Kriegsbeginn, also 38 etwa. Und habe mich also verlaufen und als ich müde wurde, habe ich mich in einen Busch verkrochen. Und da fanden mich dann am anderen Morgen Passanten. Während meine Mutter die ganze Nacht in Panik gewesen ist und als sie starb, sagte sie, ein Magengeschwür verdanke ich dir. Da wusste ich noch gar nicht, dass sie überhaupt Magengeschwüre hatte.
Es ist aber schon ein sehr eigener Weg. Sie waren, als Sie dann Teenager waren, wurden Sie Bäcker. Eigentlich sollten Sie Banker werden. Alles in Bielefeld. Also deutscher geht's eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich kann nicht stillsitzen auf dem Stuhl. Banker war nichts für mich. Und weil wir nach dem Krieg alle Hunger hatten und Lebensmittelberufe krisenfest sind, bin ich das geworden. Aber immer den Rat meines Vaters im Ohr, wenn du das wirst, dann nur, wenn du selbstständig wirst. Und darauf habe ich immer gespart und mich dann in Hamburg selbstständig gemacht. Ich hatte da irgendwann einen Betrieb mit 50 Mitarbeitern. Aber
natürlich, das heißt, Sie waren Abenteurer im Urlaub?
Ja, das kann man sagen. Das hilft mir auch manchmal in den Ländern, wenn man da auf Deutsche trifft. Mensch, mach mir mal einen Kuchen. Und dann haben die keine Zutaten. Dann muss man irgendeinem Huhn zureden, dass es ein Ei legt und ein Backpulver zaubern, indem man vielleicht eine Patrone leer macht und das Schießpulver als Backpulver nimmt. Es macht das Leben interessant.
Rüdiger Nehberg ist unser Gast, berühmt als Abenteurer und Überlebenskünstler, aber irgendwann wollte er nicht nur Staub aufwirbeln, sondern Spuren hinterlassen. Der Wendepunkt, das hat er uns eben erzählt, war die Begegnung mit den Yanomami-Indianern, auf deren Schicksal er aufmerksam machen wollte, die drohten ausgerottet zu werden. Und dafür ist Rüdiger Nehberg über den Atlantik geschippert im Einbaum und im Tretboot, um diese Aufmerksamkeit zu erreichen. Herr Nehberg, ich möchte da noch mal ein kleines bisschen zurückgehen. Wie sind Sie denn den Yanomami wirklich begegnet, wenn da plötzlich ein halbnackter Europäer aus dem Wald kommt? Die kriegen doch einen Riesenschreck. Oder Schlimmeres, ist ja auch nicht ungefährlich.
Ja, ich habe mich von einem Fischer, soweit es ging, die Flüsse hinauffahren lassen, die Nebenflüsse des Rio Negro. Als das Schiff nicht mehr weiterkam, bin ich ausgestiegen. Und es gehörte zur Strategie, alleine zu kommen, weil man dann nicht gefährlich wirkt. Ich kam unbekleidet bis auf die Hose und ein paar Schuhe, also Sandalen, um von Weitem zu signalisieren, ich bin ungefährlich, ich bin nicht bewaffnet. Und dann hatte ich, das war, glaube ich, das Beste, was ich dabei hatte, eine kleine Mundharmonika. Auf der habe ich dann alle Viertelstunde ein Lied gespielt, um die Indianer anzulocken und gleich positiv zu stimmen. Aber das dauerte 5 Tage, ehe plötzlich 3 Indianer vor mir standen. Und das war der Moment, vor dem ich bei der Planung immer die meiste Angst gehabt hatte, weil ich mir sagte, werde ich die überhaupt sehen? Oder ist der einzige Kontakt ein Pfeil im Bauch? Ne? Oder nehmen Sie mich auf. Und da standen urplötzlich 3 Leute vor mir mit Pfeilen, aber gesenkt, die Pfeile gesenkt. Und dann habe ich mein ganzes Programm abgespult, was ich mir für diese Sekunde mit autogenem Training immer wieder eingetrichtert hatte. Nicht schießen, ich bin ein Freund.
Aber Sie hatten doch die Sprache gar nicht.
Ja, den Satz, nur den Satz konnte ich.
Den konnten Sie.
Ja, den hat mir ein Missionar beigebracht. Schrecker Penny Heimahe. Dann die Mundharmonika in den Mund, die hätte ich beinahe aufgegessen. Einfach nur reingeblasen. Spiel mir das Lied vom Tod. Radgeschlagen, Purzelbäume. Ich hatte ja kaum Gepäck, das war alles gut möglich.
Und da haben die gedacht, da kommt ein ungefährlicher Clown, wir gucken uns den
genau
mal näher an.
Ein
Trotzdem,
Idiot.
Glaube ich, käme niemand auf die Idee, bei einer Urwald-irgendwo auch Expedition alleine, wo man ja mit kleinstem Gepäck unterwegs ist, eine Mundharmonika mitzunehmen. Also
ja,
das finde ich schon erstaunlich. Mundharmonika, um Leute anzulocken?
Ja, ich wusste von dem Missionar auch, dass sie sagen, wer schleicht durch den Wald, ist ein Feind, der hat böse Absichten. Wer laut kommt, ist ein Freund.
Ach so.
Und ich optimierte das Laute nun mit Musik und es war sofort gute Stimmung. Sie nahmen mich mit in ihr Dorf und das war ein Dorf, das noch in Frieden lebte. Und irgendwann kam ein Indianer durch dieses Dorf, der etwas Portugiesisch konnte, das konnte ich auch. Und dann gab es eine Unterhaltung. Und dann konnte ich ihnen meine wahren Absichten kundtun. Ich hätte gehört, dass sie bedroht würden. Brasilien würde das kleinreden, ob sie mich an die Front bringen könnten, damit ich mir einen eigenen Eindruck verschaffe. Mhm. Und das haben sie getan. Und dann sah ich, der Indianer hat keine Chance, das letzte Volk steht vor der Ausrottung. Da war eine Armee von Goldsuchern aktiv an 120 illegalen Landepisten, 400 Flugzeuge, 65.000 bewaffnete Goldsucher.
Also mit aller Macht des 20. und 21. Jahrhunderts. Ja. Sie haben dann auch die Lebensweise der Yanomami ziemlich genau kennengelernt. Ich frage mich trotzdem, wie weit geht das tatsächlich? Sie sind zum Beispiel mit den Menschen auf der Jagd gewesen. Sie sind aber trotzdem bei aller Überlebenskünstlerei, bei aller Erfahrung als Outdoor-Mensch, sie sind ein Gast. Sie sind ein Gast im Urwald. Ja. Und auch der toughste Überlebenskünstler kann da unter Umständen schnell zum Betriebshindernis werden, wenn man mit Eingeborenen, die das täglich machen, auf die Jagd geht.
Ja, ich war auch ein Betriebshindernis. Echt? Die haben mich nie mitnehmen wollen, weil sie aus Erfahrung wussten, weiße Leute, die hatten ja schon Goldsucher irgendwo kennengelernt, sind Tollpatsche. Aber ich bin dann genauso geschlichen wie sie und dennoch endete das mit einem Fiasko, als der Häuptling, wir gingen also im Gänsemarsch, der Häuptling vorne hob plötzlich die Hand, alle blieben stehen, er hatte zwei Affen entdeckt, machte sich schussfertig und ich dachte, das Bild muss ich haben, die Affen da oben, der Häuptling da unten, geh zwei Schritte zurück, trete auf einen Ast, knack, und die Affen waren weg.
Da waren die sauer, oder? Ich meine die Yanomami.
So sinngemäß haben sie gesagt, Idiot, geh nach Hause. Und jetzt wusste ich den Weg nicht. Und dann war der Häuptling völlig irritiert. Wie kann man den Weg nicht finden? Und dann sagte er so was Klassisches. Siehst du etwa zwei Bäume, die genau identisch sind? Ich sage, nein. Ja, wie kann man dann was verwechseln? Und merkst du nicht, wie sie alle zu dir sprechen und sagen, wo es nach Hause geht? Ich sage, ja, die sprechen deine Sprache, aber das verstehe ich nicht. Und dann sagte er, mein Gott, dann bist du ja noch dämlicher, wenn du nicht mal die Sprache der Pflanzen kennst. Nicht? Also so endete mein Marsch damals. Und dann hat mich der kleinste Indianer 5 Jahre splitternackt nach Hause gebracht. 4 Stunden.
Das heißt,
ohne Weg.
Das heißt, aus deren Sicht waren sie dann doch ein draußen lebender Mensch, bestenfalls in Ausbildung.
Ja, aber wenn man dann daheim war in ihrem großen Runddorf, ne, die schlafen in einem runden Dorf ohne Trennwände, jeder sieht jeden. Und dann gab es ein großes Fest einmal, wo sie die Asche ihrer Toten mit Bananensuppe vermischen und aufessen. Das ist ein ganz hohes, heiliges Fest für sie. Und wenn man daran teilnimmt, dann ist man ganz anders akzeptiert, als wenn man sich so aus allem fernhält. Mhm. Und da habe ich dann auch daran teilgenommen. Die Bananensuppe schmeckt wunderbar wie Apfelsuppe. Und wenn nun die Asche der Toten reinkommt, das sind also gemahlene Knochen der Toten.
Das ist dann wahrscheinlich doch ziemlich gewöhnungsbedürftig.
Ja, schon von der Farbe her ekelhaft grau. Der Geschmack bleibt. Er wird nur ein bisschen sandig.
Ich möchte noch mal zurück zu einer kleinen Verbindung in die bekannte Zivilisation über die Mundharmonika, mit der sie dann für sie praktisch die Eintrittsmelodie, kann man sagen, bei den Indianern war. Haben Sie die immer bei sich, wenn Sie irgendwo in gefährlichen Situationen sind? Ich dachte, die ist vielleicht auch so ein Mittel, Einsamkeit, Alleinsein auszuhalten, dass man doch vielleicht ein paar Klänge sucht aus der eigenen Kindheit, irgendein Volkslied spielt, mitten im Urwald, damit man doch so einen kleinen Anknüpfungspunkt behält.
Ja, das ist so.
Meine Fantasie.
Ich hab die immer mit, wenn ich allein oder in kleinsten Gruppen einsam bin, weil das dann der einzige Kontakt zur Heimatwelt ist. Aber in solchen Fällen, oder wenn man eingeladen wird, ist das eine Möglichkeit, sich für Gastfreundschaft zu bedanken. Deswegen hatte ich mitunter auch Zaubertricks mit, die keine Hilfsmittel bedürfen. Mhm. Das ist so verblüffend und man kann so viel Freude damit verbreiten, dass man sich dann auch revanchieren kann für die vielen Dinge, die man da bekommt. Die letzte Dattel, der letzte Tropfen Wasser. Es ist so faszinierend, was man da erlebt.
Und dann zaubern Sie ein bisschen herum oder spielen mitten im Dschungel deutsche Volkslieder? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Green, Green Grass of Home oder irgendwas, was mir gerade reinkommt. Die Mundharmonika war im Urwald natürlich sehr schnell verstimmt, weil alles feucht ist. Aber dann habe ich einfach ungewöhnliche Töne gezaubert, die die Indianer ja nicht kannten und sie aber neugierig machten.
Mhm. Herr Neberg, wie sicher sind die Yanomami heute?
Im Jahre 2000 reichte der internationale Druck auf Brasilien aus. Man hat den Nachschub der Goldsucher abgeriegelt und die Landepisten mit Baumstämmen verbarrikadiert. Die kann man natürlich schnell wieder wegräumen. Aber es herrscht ein relativer Friede. Einzelne, ganz wenige dringen immer mal wieder ein. Damit werden die Indianer fertig. Aber für mich war damit die Arbeit nach knapp 20 Jahren beendet. Und eine Partnerin, mit der ich da 3-4 Mal unterwegs war als Malariahelfer, auch ein Grund, um in die Intimsphäre der Goldsucher und Indianer einzudringen. Die ist dort geblieben, hat eine Krankenstation und eine Klinik und eine Schule gebaut und die hält Wache darüber, dass es so bleibt. Aber ich war, bevor es soweit war, war ich beim Papst, weil die meisten Brasilianer Katholiken sind. Ich war bei der Weltbank. Ich habe mich ja mal als Goldsucher verdingt mit einem Freund und er hat mit versteckter Kamera das Drama aufgenommen. Wir hatten beste Sendezeit im ZDF und so wurde das bekannt und Brasilien kam immer mehr unter Druck.
Ein Leben immer am Limit, das führt Rüdiger Neberg seit nunmehr 80 Jahren, auch wenn der Abenteurer und Überlebenskünstler mit der Zeit in den Hintergrund trat und der Menschenrechtler, der für andere etwas erreichen will, in den Vordergrund. Herr Neberg, Sie waren bei arabischen Beduinen, bei den Aborigines in Australien, immer wieder bei den Yanomami im Urwald Südamerikas. Von welcher Kultur haben Sie dafür, Ihr eigenes Leben zu meistern, eigentlich am meisten gelernt?
Ich glaube, von den Indianern. Am meisten hat mich fasziniert, dass es ein Volk gegeben hat, das da vor vielen Hunderten oder Tausenden von Jahren einmarschiert ist und es splitternackt verstanden hat, ohne Hilfsmittel der heutigen Zeit zu überleben in diesem aggressiven Biotop Regenwald. Und dass sie nicht den Drang entwickelt haben, wie wir, Fortschritt denken, Gewinnmaximierung oder Reichtum anhäufen. Mhm. Sie besitzen das, was sie am Leib haben, ein Blätterdach über dem Kopf, haben verstanden, Waffen anzufertigen, um sich da durchzusetzen im Wald gegen die Tiere oder um eben Nahrung zu beschaffen. Das hat mich am meisten fasziniert.
Mhm. Sie haben eine Autobiografie geschrieben, Survival. Und da findet sich ein Satz des Dirigenten Herbert von Karajan: Wer alle seine Ziele erreicht,
hat sie zu tief gehängt.
Genau. Diesen Fehler haben Sie nicht gemacht, oder?
Naja, ich habe mein Ziel auch noch nicht erreicht. Das ist ja das Ende der weiblichen Genitalverstümmelung. Aber ich bin am Ball und zum Geburtstag bekam ich ein tolles Geschenk von dem höchsten Türken hier in Hamburg. Ich darf wahrscheinlich auftreten mit einem Vortrag vor der islamischen UNO. Das ist die Organization of Islamic Cooperation, die tagt in Jeddah. Da sind zwar mehr die Politiker versammelt, nicht die Theologen, aber ich brauche auch den politischen Beistand der Verstümmelungsländer, damit das Verbrechen auch bestraft wird.
Und großes Programm noch für
volles Programm.
Rentner, die Lebensspanne, die Sie vor sich haben, und darüber darf man, glaube ich, ganz offen reden, mit 80, die ist nicht mehr so reichlich bemessen.
Genau.
Ist der Tod für einen Überlebenskünstler sowas wie die ultimative Kränkung?
Nein, insofern nicht, weil ich ja sehe, davon sind alle betroffen. Die einzige Gerechtigkeit der Welt, Pflanzen, Tiere, Menschen, ob reich oder arm. Und dann werde ich auch irgendwann den Löffel aus der Hand legen. Aber solange meine Restsubstanz, die hier vor Ihnen sitzt quasi, noch funktioniert, denn ich habe ja auch nicht mehr alles, was mir mal gehört hat, meterweise Krampfadern, weiß der Teufel was, hat Mandeln, ne, hat Blinddarm, das ist alles weg. Das habe ich in so einem Alkoholglas gesammelt. Das Glas wird immer voller, ich werde immer leerer. Aber solange ich noch dampfe, werde ich da weiter mich engagieren.
Dann lassen Sie uns mal mutig sein und sprechen über Leben und Tod. Sie haben darüber gesprochen, dass Sie es für ein Recht halten, Ihr Leben selbstbestimmt zu beenden, ganz offen. Und ja, ich habe mich gefragt, warum möchten Sie, der ja immer darauf geachtet hat, sich dem Natürlichen anzupassen, der auf der Lebenswelle sicher sehr gewagt, aber immer auch gesurft ist, warum möchte ausgerechnet Rüdiger Neberg das Leben und das Ende des Lebens nicht einfach zulassen.
Doch, das lasse ich zu. Aber ich halte mir einfach ein paar Alternativen offen. Man weiß ja nicht, wie es endet. Mein Traumtod wäre Kopfschuss von hinten, ohne Anruf, wie damals, als mein Freund am Blauen Nil ermordet wurde. Mhm. Aber ich möchte nicht zur Belastung meiner Familie werden. Und dann werde ich in dem Moment entscheiden, was ich mache, um entweder weiterzuleben oder das Leben zu beenden. Mhm. Aber das halte ich mir einfach offen.
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihrer Frau, dass sie nichts tun muss irgendwann. Ist das womöglich doch das Einzige, wofür Sie Angst haben?
Angst, ja, das hat ja jeder Mensch, dass er qualvoll stirbt. Aber im Moment habe ich gar keinen Gedanken daran. Das ist einfach theoretisch durchdacht. Und jetzt kommt Zeit, kommt Rat.
Mhm. Gibt es eigentlich etwas, was Sie immer bei sich tragen, so als Talisman, als Schutz oder auch ganz schlicht, um überall klarzukommen, in welcher Situation auch immer?
Also als Talisman habe ich nicht. Ich bin überhaupt nicht irgendwie abergläubisch, weder Horoskop noch sonst was. Aber ich habe immer ein einklingiges Messer dabei, mit feststehender Klinge. Man weiß nie, ich bin ja nicht mehr der Stärkste, die Muskeln sind abgebaut und das ist einfach noch so ein Reservezahn, den ich in der Tasche habe.
Und Sie sind nach wie vor, wenn ich es richtig weiß, ein Wald- und Wiesenmensch, immer lieber noch draußen als drinnen. Und im Nebergschen Garten gibt es nach wie vor genügend Flintsteine, um in jeder Situation ein wärmendes Feuer zu machen.
Sie sind gut informiert.
Ja, das ist mein Job. War das eine Stunde festgesetzt zu sein in einem kleinen Hamburger Radiostudio? War das sowas wie Höchststrafe?
Was war das?
War das sowas wie Höchststrafe, jetzt eine Stunde hier festzusitzen in einem Hamburger Radiostudio? Die sind klein.
Nein, das ist eine schöne Ablenkung, eine Abwechslung und sie hilft mir ja auch weiter auf meinem Weg nach Mekka oder zum saudischen König, zum Ende der weiblichen Genitalverstümmelung hin.
Herr Nehberg, ich wünsche Ihnen und vor allem allen Mädchen, die es betrifft, dass Sie eine wirksame Ächtung der Verstümmelung von Mädchen noch erleben.
Sie haben Ihren Beitrag dazu geleistet. Danke, Frau Timm.
Ich danke Ihnen fürs Erzählen und bleiben Sie gesund.
Danke gleichfalls.
Rüdiger Nehberg war das, viel mehr als ein Überlebenskünstler.